Ich lese vor aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Und nach einigen Tagen ging Jesus wieder nach Kapernaum. Und es wurde bekannt, dass er im Haus war. Und es versammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten, auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige zu ihm, die brachten einen Gelähmten von Vieren getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, machten ein Loch und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in ihrem Herzen: Wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte sogleich in seinem Geist, dass sie das bei sich selbst dachten, und sprach zu ihnen: Was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen: Dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen: Steh auf, nimm dein Bett und geh umher? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach Jesus zu dem Gelähmten: Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf, nahm sein Bett und ging alsbald hinaus vor alle Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen: Wir haben so etwas noch nie gesehen.
Dankeschön. Wer von euch kennt die Geschichte? Konfi-Unterricht, Firmenunterricht, Kommunionunterricht. Es ist ein Evergreen. Und eigentlich wollte ich überhaupt gar keinen Evergreen hier vorne nehmen. Ich wollte etwas haben, was eher was anderes ist. Und dann habe ich die Geschichte mit meinen Jungs gelesen. Und ich war so begeistert von dieser Geschichte. Sie hat mir nur gefallen, dachte ich, es muss die hier sein. Frage an euch, wenn ihr euch jetzt mal an diese Geschichte erinnert, was habt ihr da am häufigsten von gehört? Was war meistens das Wichtigste in der Geschichte? Ihr dürft doch was sagen. Das aufgedeckte Dach, ja, das war immer sehr wichtig, das stimmt. Das ist eine coole Sache. Ja. Die Freunde, die Menschenmenge. Die Sündenvergebung. Also tatsächlich gebe ich zu, was ich mich am meisten erinnerte, war ein Gelähmter, der geheilt wird. Weitermachen. Ja, das ist gar nicht so einfach. Danke. Ein Gelähmter, der geheilt wird. Freunde, die einen immensen Glauben haben, den sie mitbringen, indem sie sogar das Dach aufdecken. Und natürlich Jesus. Als ich aber mit den Jungs das gelesen habe, kam es mir vor wie dieses Bild. Wer von euch kennt es schon? Das ist ein Drehbild. Dieses Bild ist genau das gleiche wie dieses Bild. Ich habe gehofft, die wären andersrum. In der Geschichte sind zwei Geschichten drin. Und relativ häufig stürzt man sich auf die eine Geschichte und sieht gar nicht die andere Geschichte. Das heißt, ich habe heute in einem Evergreen etwas, was mir zumindest ganz neu wichtig geworden ist. Und ich hoffe, dass ich euch auch in die zweite Geschichte mit hineinnehmen kann. Wenn ihr euch vorstellt, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so eine Bibel liest, das Buch ist so reichhaltig. Und wenn man anfängt, liest man unglaubliche Geschichten in so kurzen Abschnitten, die relativ nüchtern erklärt sind. Und wenn man nicht aufpasst und sich nicht wirklich mit hinein begibt, ist man fertig mit der Geschichte, ohne dass man überhaupt so richtig mitbekommen hat, was ist denn da jetzt gerade eigentlich passiert. Und deswegen möchte ich diese Geschichte euch jetzt als ein Theater, eine Theatererzählung vorstellen, damit ihr mit mir in diese Geschichte eintauchen könnt und die einfach mehr noch auf euch wirken lassen. Okay? Also ihr stellt euch vor, wir würden diese Geschichte als ein Theaterstück inszenieren. Dann gibt es zwei Aufzüge. Und besonders eine wichtige Person in dem Theaterstück ist der Beleuchter. Weil der Beleuchter schafft die Atmosphäre des Stücks. Im ersten Teil geht es um großen Glauben, um Hoffnung, um die Bereitschaft, verrückte Dinge zu tun. nicht angepasst zu sein, sondern leidenschaftlich zu sein. Über, ja, was denken andere von mir hinauszugehen. Es geht darum, wie diese Freunde ihren Freund mitbringen, wie Jesus reagiert. Und wir können so viel lernen, wir können diese Menschen als Vorbilder nehmen. Und in der Mitte der Geschichte wird dann das Licht ausgehen und dann beginnt der zweite Teil. Und in dem zweiten Teil wird alles im Dunkeln bleiben und es werden nur zwei Lichter angehen, die eher fahl sind. Und ein Licht wird auf Jesus scheinen und das andere Licht wird auf die Schriftgelehrten gerichtet sein. Und hier wird es nur um Jesus gehen. Und es wird darum gehen, er ist der Messias. Er ist Gott gleich. Er ist allmächtig. Und er hat jetzt schon Golgatha im Blick. Und das möchte ich euch jetzt entfalten. Ich nehme euch also in den ersten Teil mit herein. Die Beleuchtung ist toll. Warmes Licht. Es kommt eine Menschenmenge. Jesus ist wieder in Kapernaum, da war er schon. Petrus wohnt da mit seiner Schwiegermutter, mit seinem Bruder, mit seiner Frau. Jesus war bereits schon dort gewesen, er ist bekannt. Das letzte Mal, als er von dort gegangen war, war man eher überrascht, dass er geht. Man hatte noch so viele Leute, die man hätte heilen lassen wollen. Und er ist einfach gegangen, jetzt kommt er wieder. Ich bin mir sicher, er ist noch nicht mal in der Nähe von diesem Ort. Da brüllen alle schon, Jesus kommt! Dann kommt derjenige, der da einst mit Dämonen besessen war, der hat jetzt neue Freunde, ja, und sagt zu all denen, ihr müsst mitkommen, das ist der coole Typ, der mich da, ja, ich bin ja jetzt ein anderer, der mich so verändert hat, kommt. Da ist die Schwiegermutter von Petrus und ich wette, die hat da so einen Club Frauen um sich rum und ich sage, Mensch, das ist der, ja. Der mag am liebsten meinen Dattelkuchen, das ist eh der Beste. Ihr müsst alle mitkommen, kommt dahin. Es gibt eine Riesenwallung. Alle Menschen kommen hingeströmt. Es ist freudig, es ist ein Fest. Jesus kommt, hurra, Jesus kommt. Alle jubeln, Jesus kommt. Wenn ihr euch die Häuser vorstellt von damals, die waren nicht so wie unsere. Naja, unser Haus kommt vielleicht noch am nächsten daran. Man macht die Tür auf und man stand drin. Kein Vorort, sonst nicht arg viel. Einfach nur ein Raum, Tür auf und rein. Und die Türen waren eigentlich immer offen. Es gab nur ganz selten, dass jemand die Tür zugemacht hat. Das heißt, Jesus kam, die Menschenmenge folgte ihm bereits. Ich bin mir sicher, Riesengewuhle auch. Mensch, Petrus, erzähl, was hat er gemacht? Wie war das? Ja, und sind sie wirklich aufgestanden? Erzähl mal. Jesus, was hast du erlebt? So richtig laut, Kinder rennen rum, absolute Party. Sie kommen, Jesus geht in das Haus rein, alle anderen Menschen gehen auch in das Haus rein. Lass das mal 25 Quadratmeter haben. Ja, es ist voll in diesem Haus. Mag es 50 haben, es ist voll in diesem Haus. Ich stelle mir das Ganze vor wie die erste halbe Stunde von Kindergeburtstag. Wuselig, laut, chaotisch. Mittendrin irgendwo Jesus und ich glaube, er findet es cool. Ich glaube, der ist damit völlig in Ordnung und freut sich da einfach dabei zu sein. Dann endlich, ja, die Menge wird etwas zahmer. Wer älter ist, darf irgendwo sitzen, die anderen stehen irgendwo getrennt rum, alle um Jesus. Sagen jetzt, erzähl doch mal, was hast du denn erlebt? Und während es dann so langsam ein bisschen ruhiger wird, bricht so das Dach auf. Es kommen so die ersten Flüppchen von oben runter und alle fragen sich, was? Man guckt nach oben und denkt sich, was für Schlaumeier machen jetzt ein Loch ins Dach? Und auf einmal kommt ein Loch ins Dach. Ja, der ganze Rest brüllt auch noch runter, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr ein Loch macht, das fällt immer nach unten, nicht nach oben. Also das heißt, relativ viel Krams landet unten. Und zu guter Letzt kommt eine Ware herab, wo einer drauf liegt. Und ich glaube, dass jetzt alle nach oben gucken. Und man sieht so vier Leute, die runter gucken. Und ich glaube, dass diese vier Leute voller Erwartung sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sie ein kleines bisschen überwältigt von ihrem eigenen Mut sind, wenn sie da auf ihre ganze Dorfgemeinschaft runterblicken, die jetzt gerade missbedingt zu ihm hochguckt. Und wenn ihr euch vorstellt, dass da eben dieses Haus noch voll war, jetzt liegt da noch eine Bar drin. Das heißt, jetzt ist es voller. Das heißt, alle quetschen sich da zurück. Der Gelähmte liegt unten, die Typen gucken von oben runter. Ich bin mir fast sicher, dass der eine oder andere nicht zufrieden ist mit diesem Umstand und sich auch so ein kleines bisschen Gemurmel irgendwo breit macht. Und dann kommt
Jesus. Was ich daran so schätze, ist, Jesus ist so cool.
Er ist so cool.
Er ist nicht deutsch. Er sagt nicht, ey, hinten anstellen. Oder bitte warten. Oder ihr könnt nicht das Dach kaputt machen. All diese Sachen sagt Jesus nicht. Sondern ich glaube, dass in dem Moment, wo Jesus auf den Gelähmten blickt, der Raum ruhig wird. Dass all diejenigen, die gerade eben noch gemotzt haben, mit einem Blick in Jesus' Gesicht verstummen. Und einfach nur sehen, wie von Jesus absolute Güte und Liebe und Gnade ausgeht auf denjenigen, der vor ihm lebt. Und der vor ihm lebt, der ist komplett ausgeliefert. Ihr müsst euch vorstellen, seid ihr derjenige, der da liegt, ihr seid gerade eben Unmut erzeugen, durchs Dach herabgelassen worden. Das ist nicht die würdigste Art und Weise. Es ist ein dramatischer Auftritt, aber es ist kein würdevoller Auftritt. Ihr seid unfähig, euch zu bewegen. Ihr seid auf den guten Willen der anderen angewiesen. Ihr lebt da. Ihr hört schon das Gespött drumherum. Ihr seid voll im Fokus. Und auf einmal blickt Jesus euch an. Und in seinem Blick ist gar nichts Geringschätzendes. Ist nichts Verachtendes. Ist nichts Genervtes, Gestörtes. Sondern in seinem Blick ist vollendete Liebe. Und er blickt ihn an.
Und Jesus sagt, während er ihn anschaut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Was denkt ihr an dieser Stelle? Ganz ehrlich, als ich das die ersten Male gelesen habe, habe ich das komplett überlesen. Ich wollte gar nicht hören, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich dachte, jetzt kommt die Heilung. Ja, erzähl mir, wie wird er geheilt werden? Das ist doch wichtig. Aber dieses mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, ist an mir die ersten Male total vorbeigegangen. Ich wollte nur hören, wie Jesus heilt. Aber tatsächlich ist der Satz, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, die entscheidende Aussage in diesem ganzen Text. Frage an euch. Kann jeder Sünden vergeben? Wie würdet ihr antworten? Ja, oder ja, da. Keine Ahnung, was sagt ihr? Fangfrage, gute Antwort. Ich fand es, tatsächlich habe ich ganz lang gedacht, immer ja. Das war so meine ursprüngliche Gedanke war eigentlich, als ich nicht drüber nachgedacht habe, ja, eigentlich schon. Ich sage ja, ich vergebe dir. Aber Frage an euch. Macht es einen schuldtechnischen Unterschied? Beispielsweise, provokantes Beispiel. Für die Männer in Köln, ob die betroffenen Frauen ihnen vergeben oder nicht. Macht es einen schuldtechnischen Unterschied? Wird irgendetwas an ihrem Sündenkonto verändert, wenn die Frauen ihnen vergeben? Ist das Unrecht dann irgendwie nicht geschehen? Ich finde das schwere Fragen, wenn ich ehrlich bin. Wie ist das mit Vergebung? Und dann auch die Frage, was ist dann der Sinn davon, dass Gott sagt, wir sollen einander vergeben? An der Stelle ein Cliffhanger. Ich lasse euch damit jetzt hängen und werde da später nochmal drauf eingehen, nachdem wir uns jetzt weiter durch dieses Theaterstück durchgehen. Aber behaltet den Gedanken im Hintergrund. Wie ist das mit Vergebung? An der Stelle geht jetzt das Licht in unserem Theaterstück aus. Diese unheimlich angenehme Atmosphäre ist jetzt auf einmal dunkel. Jetzt gehen zwei Lichter an, denn es saßen da noch einige Schriftgelehrten. Es waren nicht nur Freunde von Jesus da, Es waren tatsächlich auch noch die da, die eigentlich gar nicht da sein wollten. Die sind in Kapernaum, aber eigentlich gehören sie nach Jerusalem. Das sind Schriftgelehrte. Ja, die sind am allerliebsten, sind die in Jerusalem. Und nur wenn sie einen Auftrag haben, müssen sie woanders hingehen. Das heißt, sie sind in Kapernaum und ihr Ziel war, hey, achtet drauf, dass keine Irrlehre irgendwie in unseren Glauben hineinkommt. Habt ein Auge drauf, wo irgendwelche Leute unterwegs sind, die merkwürdiges Zeug erzählen. Ja, prüft es. Und da sind die Schriftgelehrten. Also, die Handlung ändert sich total. Licht ist aus, ein Licht auf die Schriftgelehrten. Und ein Licht auf Jesus. Es geht nur noch um diese zwei Parteien im Moment. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Warum provoziert das die Schriftgelehrten so sehr? Das ist der Satz, auf den sie die ganze Zeit gewartet haben. Heilungen. Es gab andere Heiler. Wenn Jesus nur geheilt hätte, wenn der Gelähmte gekommen wäre und er hätte ihn geheilt, wäre das für sie kein großes Problem gewesen. Das Problem war, dass er sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir lesen, er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Dass Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, ist härteste Blasphemie. Es absolut geht gar nicht. Geht gar nicht, gar nicht, gar nicht. Das verdient den Tod durch Steinigung. Weil Jesus sagt damit, ich bin Gott gleich. Und ganz ehrlich, in allen anderen Fällen hätten sie recht. In allen anderen Fällen, wenn es nicht Jesus wäre, wäre das total legitim, dass sie kommen und sagen, das geht gar nicht. Das wäre die einzig richtige und weise Entscheidung gewesen, die sie sagen können. Das geht gar nicht. Aber in ihrem Fall, es ist Jesus. Und Jesus sagt mit, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. In ihren Ohren hörbar, ich bin Gott. Die Schriftgelehrten sind gekommen, um Jesus zu belauern. Aber gleichermaßen ist das der Moment, wo Jesus sich komplett auf die Schriftgelehrten zentriert. Er spricht jetzt zu ihnen. Und deswegen wendet er eine Lehrmethode an, die unter Rabbinern üblich ist. Üblich war ein Umstand, eine Sache, die unmöglich ist, mit einem Umstand zu bestrahlen, der noch viel unmöglicher ist. Ihr kennt zum Beispiel eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Na, das eine ist definitiv unmöglich, also wird das zweite noch wesentlich unmöglicher sein. Und so stellt er ihnen eine Frage. Was ist leichter zu dem Gelähmten zu sagen? Dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh umher. Und die eigentliche Antwort wäre gewesen, weder noch. Du kannst weder das eine sagen, noch kannst du das andere sagen. Das wäre die rabbinische Schlussfolgerung davon gewesen. Ich möchte euch nochmal rausnehmen, damit wir die Schriftgelehrten besser verstehen. Für die Schriftgelehrten und für die damalige Zeit war es ein Gesetz. Es war ganz klar, dass Sünde die Ursache für Krankheit ist. Also, wenn du krank bist, dann ist es die Folge von Sünde. Oder eben, Sünde ist die Ursache für Krankheit. Das lernen wir zum Beispiel auch in der Stelle, wo sie kommen und Jesus fragen, in einem anderen Moment, wer hat denn gesündigt, er oder seine Eltern? Ja, es ist für sie einfach klar, Sünde und Krankheit gehören zusammen. Das heißt, Heilung wird möglich, wenn Sünde vergeben ist. Ich sage nicht, dass wir das jetzt heute so glauben bei der Gelegenheit. Ich sage nur, das war damals die Sichtweise. Das heißt, Heilung wird erst möglich, wenn Gott, der Einzige ist, der Sünden vergeben kann, Sünde vergibt. Für sie ist aber klar, Gott wird sich bestimmt nicht auf die Seite von dem Blasphemiker stellen. Gott wird bestimmt nicht auf den Wunsch oder auf die Aussage von jemandem, der gerade eben so tut, als wäre er Gott, die Sünden vergeben. Also werden die Sünden nicht vergeben sein von dem Gelähmten, also kann er nicht geheilt werden. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus fragt, was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder zu sagen, nimm dein Bett, steh auf und geh, ich denke, innerlich reiben die sich die Hände. Denken sich, prima Frage, die hätten wir dir auch stellen können. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und jetzt ab in die Ecke, jetzt haben wir dich. Und jetzt kommt Jesus. Halt. Ups. Und Jesus sagt, und deswegen ist diese Geschichte wirklich auf sie zugeschnitten. Er sagt zu ihnen, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben. Damit ihr wisst. Das ist so Absicht. Das ist ein Satz, das ist auf euch zugemünzte Absicht, liebe Schriftgelehrten. Das damit ihr wisst, könnte man auch sagen, damit ihr erkennt. Oder das, was jetzt kommt, das mache ich, damit ihr keine andere Wahl habt, als zu begreifen, dass ich tatsächlich Gottes Sohn bin. Und die wissen das. Die wissen, die verstehen dieses, damit ihr wisst. Also jetzt gleich zumindest. Er sagt, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, steh auf, nimm dein Bett, geh heim. Mit dem Satz, damit ihr wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, sagt er ihnen ganz klar, ich beweise euch jetzt, und zwar so, dass es für euch eindeutig ist, dass ich der von Gott bevollmächtigte Messias bin. Und jetzt beweise ich es euch. Ich habe es euch gesagt und jetzt führe ich den Beweis. Und er geht zu dem Gelähmten und er sagt zu dem Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus ist der Messias, der in die Welt gekommen ist, um alle zu erlösen, um Sünde zu vergeben und um Heilung zu schenken. Seine Botschaft an die Schriftgelehrten in dem Moment, wo dieses Theaterstück läuft, wo nur diese zwei Parteien eigentlich wichtig sind, er sagt ihnen jetzt schon, ich bin der Messias. Ihr werdet es wissen und ihr werdet es nicht glauben. Ich bin mir bewusst, dass ihr mich am Ende umbringen werdet. Und ich weiß nicht nur, dass Gott Sünde vergeben kann. Ich weiß auch wie. Ich werde für diese Sünde bezahlen. Die Stelle steht in Markus 2. Und hier öffnet Jesus schon seinen ganzen Heilsplan eigentlich. Der steckt da schon komplett drin. Das hat mich so begeistert, als ich diese Stelle gelesen habe. Für mich ist das wirklich wie diese zwei Bilder. Das eine Bild habe ich immer gesehen, aber über das andere Bild, das wusste ich gar nicht, dass es so stark da drin steckt. Was bedeutet das? Was möchte Jesus uns heute sagen? Ich habe euch einen Trailer mitgebracht von einem Film, der heißt Another Earth.
Hier spricht Dr. Joan Tallis aus den Vereinigten Staaten, Planet Erde. Kann mich jemand hören? Ist jemand da draußen?
Wir haben Rückkopplungen. Versuchen wir es auf einem anderen Kanal. Hallo? Hallo?
Hier spricht Dr. Joan Tallis.
Was hat das zu bedeuten? Ich verstehe nicht, was das soll.
In diesem unendlich großen Universum, das mehr als 13 Milliarden Jahre alt ist ein Duplikat unserer Erde entstanden. Wir alle haben ein zweites Ich da draußen. Und nun fragt man sich, ob dieses andere Ich dieselben Fehler gemacht hat wie man selbst. Und ist das andere Ich besser als dieses Ich?
Ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Es geht um eine junge Frau. war wirklich nur ein Versuch, weiterzuleben mit dem, was ich getan habe. Deswegen will ich gehen.
Another Earth. Demnächst nur im Kino.
Lang nicht mehr. Gibt's schon online sozusagen. Nein, ich meine es ernsthaft bei Prime, also ganz normal. Jesus heilt den Gelähmten, aber seine noch, die tiefere Botschaft da drin, die wichtigere Botschaft noch, die umfassendere, die ewige Botschaft ist, deine Sünden sind dir vergeben. Den Film, den ich mit Annelie vor ein, zwei Wochen angeguckt habe, es geht um Rhoda Williams, das ist diese Frau, die unbedarft, die ist eigentlich aufstreben, sie hat gerade eben ihre Schule abgeschlossen, sie soll an ein super College, sie ist wahnsinnig intelligent, ihr Leben läuft super, 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 super toll. Ja, und dann ist diese eine Nacht der Moment, wo sie im Auto fährt, wo sie abgelenkt ist, wo sie nach oben schaut und wo sie in dieses andere Auto reinrast. Und in dem anderen Auto sitzt John Burroughs und seine schwangere Frau und sein Kind. Und Frau und Kind sterben bei dem Ganzen. Und eigentlich entwickelt dieser Film die ganze Zeit zwei Leben. Ein Leben von der Frau, die mit ihrer Schuld nicht klarkommt. Und ich finde, der Film verdeutlicht gut, hey, du kannst Dinge nicht ungeschehen machen. Und du kannst Schuld nicht einfach loswerden. Du kannst nicht sagen, das ist nicht passiert. Man sieht, wie diese Schuld, die Frau auf sich geladen hat, nach und nach ihr Leben zerfrisst. Wie ihr Leben eine ganz andere Wendung nimmt, wie immer diese Kette von Schuld an ihr dranhängt. Und der Film zeigt das Leben von John Burroughs, der das nicht akzeptieren kann, der damit nicht leben kann, dass seine Frau nicht mehr ist, der damit nicht leben kann, dass seine Familie nicht mehr ist, der nicht weitermacht, der alkoholkrank wird, der arbeitsunfähig wird, der nur noch sich darum dreht, wie kann ich mein Leben zurückhaben, dass ich so nicht mehr zurückhaben kann. Jeder von uns hat Momente in seinem Leben, wo du dann denkst, oh, wenn ich nur diese 3 Sekunden zurückdrehen könnte, wenn ich das nur anders. Warum habe ich nicht? Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das gemacht? Jeder kennt diese Momente. Als ich 10 Jahre alt war, habe ich einen Hund geschenkt gekriegt. Das war total toll. Für meine Eltern so groß. Dackel-Cocker-Spaniel-Mischung. Also, ich fand ihn schön. Aber in dem Moment, wo ich sage, Dackel, Cocker Spaniel, müsst euch auch allen klar sein, der hatte seinen eigenen Kopf. Und ich bin mit dem Hund jahrelang, also 2 Jahre genau genommen, zur Hundeschule und wir hatten eine gute Zeit. Und an einem Tag bin ich von der Hundeschule, da musste ich hinlaufen mit dem Hund wieder zurück und es ging durch so eine Wiese und alles toll, aber der Weg war an der Bundesstraße entlang. Und ich weiß, ich habe mir gedacht, oh, ich müsste eigentlich den Hund jetzt anleihen. Aber der ist doch mittlerweile so gut erzogen. Ich müsste ihn jetzt eigentlich anleihen. Aber ich habe eigentlich keinen Bock zu. Ach, das wird schon gut gehen. Und ich bin mit dem Hund dieses kurze Stück an dem Seitenweg neben der Bundesstraße entlang gelaufen. Und natürlich hat dieser Hund auf der anderen Seite von der Bundesstraße was gesehen. Das heißt, ich konnte gar nicht so schnell schauen. Hund ist über die Bundesstraße, Auto ist in den Hund gefahren. Ja, mein Hund war aufgrund von meiner Schuld tot, was für mich mit 12 Jahren relativ hart war. Interessanterweise war es ein Kollege bei einer Mutter, der den Hund umgefahren hat. Das heißt, Gott war echt gnädig. Das heißt, der Kollege hat mich und den Hund dann nach Hause gebracht, weil sonst wäre ich an der Bundesstraße gehockt mit einem toten Hund und wäre wahrscheinlich nicht weg. Aber wir kamen an und jeder hat zu mir gesagt, ach, da kannst du jetzt nichts dafür. Der Hund ist halt auf die Bundesstraße gerannt. Das ist halt so. Und wisst ihr, ganz tief wusste ich immer, doch, ich kann da was für. Ich hätte ihn anleihen müssen. Ich hab's aber nicht. Ich hatte keine Lust, ihn anzuleihen. Manchmal machen wir Sachen, wo wir uns wünschen, ich hätte es nicht gemacht. Manchmal sagen wir Dinge, wo wir sagen, ich wünschte, ich hätte es nicht gesagt. Und ohne Jesus' Satz, deine Sünden sind dir vergeben, würde das ewig an uns dranhängen und wir kämen nicht davon weg. Und wir kämen niemals davon weg. Und es würde immer und immer und immer und immer an uns dranhängen. Und das Einzige, was wir machen könnten, ist, wir könnten eine ganz große Schublade holen, das da reinstecken, es da reinschieben und sagen, ich möchte es nie wieder angucken, aber es wäre immer da. Heute bist du der Gelähmte. Egal, was in deinem Leben war. Welche Momente in deinem Leben sind, wo du sagst, ich wünschte, ich hätte oder ich hätte nicht. Jesus ist derjenige, der Sünden vergeben kann und er möchte heute auf dich. Er steht heute vor dir und er fragt dich, was möchtest du, dass ich dir tue? Und er bietet dir heute an, dass wenn du sagst, Jesus, ja, ich komme mit meiner Schuld nicht klar. Ja, ich habe Dinge gemacht und ich kann sie nicht auf Null zurücksetzen. Ich habe Schuld, ich habe Scham, ich habe Sünde in meinem Leben. Hilf mir. Dann ist er derjenige, der dir jetzt sagt, Sohn oder Tochter, deine Sünde ist dir vergeben. Deine Sünde ist dir vergeben. Ich habe sie bezahlt. Ich kann sie bezahlen. Ich möchte dich frei machen. Der Gelähmte steht auf und geht. Geht heute nicht daraus, ohne um Vergebung zu bitten bei Jesus. Ohne eure Fesseln loszulassen, eure Lähmungen loszulassen und von ihm anzunehmen, dass er euch da frei rausgehen lassen möchte. Ich habe eine Frage aufgeworfen vorhin. Wenn menschliche Vergebung keine Auswirkung auf das Sündenkonto hat, warum dann vergeben? Vergebung hat eine vertikale und eine horizontale Ebene. Es gibt die Vergebung auf der vertikalen Ebene. Und das ist die Ebene zwischen Mensch und Gott. Jede Sünde, jede Schuld, alles ist auch immer ein Vergehen gegen Gott. Wenn ich Anderle anlüge, dann lüge ich auch, dann ist es auch eine Sünde gegen Gott, weil Gott sagt, du sollst nicht lügen. Weil ich. Und auf der vertikalen Ebene, diese Sünde, die kann nur Gott vergeben. Nur Gott ist der Einzige, der sagen kann, deine Sünden sind dir vergeben, du bist rein, du bist gerecht, du bist weiß, weißer als Schnee. Aber es gibt auch die horizontale Ebene. Das ist die Vergebung, die ein Mensch einem anderen Menschen zusprechen kann. Und in dem Fall bedeutet Vergebung nicht ungeschehen machen, nicht etwas bagatellisieren und sagen, das war ja nicht so schlimm. Es bedeutet, die Schuld nicht länger festzuhalten. Das, was passiert ist, nicht länger festzuhalten, sondern es loszulassen und es Gott zu geben. Wenn ihr an den Film guckt, John Burroughs, dessen Familie gestorben ist, der schafft in dem Film nicht zu vergeben. Er kann nicht loslassen. Und der Film bringt toll rüber, wie dich das knechtet. Wie wenn du unvergeben bist, das immer mehr dich lähmt, dich zum Gelähmten macht. Vergebung ist nicht leicht. Aber vergeben macht frei. Es macht den frei, der vergibt. Und Vergebung kostet etwas. Es ist nicht leicht. Man sagt nicht einfach, okay, ich vergebe dir. Wenn etwas Schlimmes passiert ist, kann man das nicht einfach wegwischen. Aber ich möchte dich trotzdem heute einladen. Lass heute ein Tag sein, wo du vergibst. Wo du das, wo jemand was an dir getan hat, wo du das vergibst. Und zwar, indem du in Jesus Augen blickst. Wir lesen in der Bibel, vergebt einander, wie auch Gott vergeben hat. Jesus hat deine Schuld ans Kreuz getragen. Und er hat gelitten für unsere Schuld. Schon in dem Moment von unserer Geschichte weiß Jesus, der Satz, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben, wird Konsequenzen für ihn haben. Und er ist trotzdem voller Liebe für den Gelähmten. Aber wenn ich dich jetzt auffordere, vergebe du, dann guck in Jesus Augen und sehe, dass er dich anschaut und dass er sagt, ich weiß, was es dich kostet. Ich weiß, dass es nicht leicht ist. Ich weiß, dass es nicht einfach ist. Aber du kannst es. Und wenn du vergibst, dann geh ganz nah an Jesus ran. Bisse einfach in deinem Herzen. Er hat dir vergeben. Und er weiß, was Vergebung kostet. Und er hilft dir zu vergeben. Und du wirst der Gelähmte sein, der aufsteht und der frei ist. Ich möchte euch zum Abschluss des Gottesdienstes einladen. Sucht euch eure Hausgruppenleiter. Jemanden, den du gut kennst. Es sind auch hinten noch Leute, die gerne beten. Karin steht da hinten, Yvonne. Wenn du was hast, wo du sagst, ja, entweder ich bin diejenige, die unachtsam etwas getan hat. Ich möchte um Vergebung bitten. Ich möchte, dass mir jemand zuspricht, dass Jesus sagt, Sohn, Tochter, deine Sünde ist dir vergeben. Du kannst es für dich tun jetzt. Du kannst aber auch einfach mit jemandem beten. Und wenn du derjenige bist, der sagt, ich möchte vergeben, ich möchte loslassen, dann nütze jetzt die Zeit und gib es Gott. Und wenn du möchtest, kannst du mit deinem Hausgruppenleiter oder mit jemandem, den du gut kennst oder mit jemandem von hinten beten. Und geh heute nicht durch diese Tür als jemand, der gelähmt ist. Geh aus dieser Tür mit dem Wissen, dass Jesus zu dir sagt, Sohn, Tochter, deine Sünde ist dir vergeben und du bist frei.